Willkommen in der fünften Folge des Podcasts Buche akut – Forschen für die Buche von morgen. In dieser Podcast-Reihe wollen wir unser Projekt Buche akut vorstellen. Wir beobachten seit einigen Jahren Schäden in unseren Buchenwäldern und wollen herausfinden, was diese Schäden verursacht. Für generelle Informationen zum Projekt empfehle ich euch, bei Folge 1 anzufangen. Ich bin Dominik Seidel, Professor an der Uni Göttingen und Gastgeber in diesem Format. Mein heutiger Gesprächspartner ist Jan Tropf. Er ist Mitarbeiter von Gitta Langer, die ihr schon in der letzten Folge kennengelernt habt. Jan, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein kann.
In der letzten Folge habe ich mit der Leiterin des Sachgebiets Mykologie und Komplexerkrankungen gesprochen, in dem du tätig bist, an der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz beschreiben, wie sieht deine Arbeit im Projekt Buche akut aus?
Genau, also mein Projekt ist dann, wie der Name schon sagt, natürlich in erster Linie arbeiten wir mit Pilzen und grundsätzlich ist das eine ziemlich abwechslungsreiche Arbeit. Also wir sind auf den Versuchsflächen draußen, nehmen dort Proben, fällen Bäume und meine Arbeit geht dann direkt im Labor weiter, wo ich dann die Kulturen anschaue, also die Pilze, die wir dann tatsächlich da auch aus diesen Proben gewinnen können, die im besten Fall schon so bestimmen kann und dann geht das bis in das Molekularlabor und genau, da hört dann meistens meine Arbeit auf.
Das heißt, du bist, wenn wir jetzt von klassischen Berufseinteilungen sprechen, studierter Biologe oder studierter Förster? Oder?
Ich habe in Freiburg studiert, Waldwirtschaft und Umwelt, also einen Bachelor gemacht und im Master dann auch Forstwissenschaften gemacht. Das heißt, ich bin über Umwege eigentlich in diese ganze Schiene reingekommen. Das lief damals durch eine Abschlussarbeit. Ich hatte während meiner Bachelorarbeit noch nicht wirklich, oder meiner Bachelorzeit noch nicht wirklich einen Plan, in welche Richtung ich gehen will mit der Arbeit. Und durch ein Fach, das ich damals gewählt habe, bin ich dann so ein bisschen in die Phytopathologie gekommen, also Krankheiten an Pflanzen. Und damals über Herrn Metzler, der auch an der FOA in Freiburg gearbeitet hat, dann ans Eschentriebsterben gekommen, durfte da meine Abschlussarbeit schreiben, hatte dann im Master tatsächlich wieder relativ wenig mit Pflanzenkrankheiten und Pilzen an als Pathogene an Pflanzen zu tun. Und im Master dann, bei der Masterabschlussarbeit, dann hat es mich doch wieder zurückgezogen. Und ich habe auch wieder an der FOA in Freiburg meine Abschlussarbeit geschrieben. Und diesmal war das über die Rußrinder in Ahorn.
Das ist das Pendant zu der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen. Gibt es noch einen in Freiburg? Das ist dann die für Süddeutschland zuständige?
Nicht für ganz Süddeutschland. Es gibt auch noch in Bayern eine.
Für Baden-Württemberg zuständig also nur?
Genau, okay. In Rheinland-Pfalz gibt es auch noch eine. Wobei das soll jetzt eventuell mit Baden-Württemberg zusammengelegt werden, wenn ich da richtig im Bilde bin. Also Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Genau, aber da gibt es eine Menge.
Forstliche Forschungsanstalten sozusagen im Auftrag der Länder.
Genau.
Und dort arbeitest du und arbeitest, soweit ich das richtig mitbekommen habe, auch an deiner Promotion.
Genau, ich bin in Kassel, bin ich angemeldet, bin ich Doktorand.
Okay. Und
da tatsächlich dann in der Biologie, wenn ich dich noch kurz unterbrechen darf. Also promovieren tue ich dann tatsächlich in Biologie.
Ja, ich denke, dein Arbeitsalltag ist vielleicht sogar eben der Biologie auch verwandter als der Forstwissenschaft im Sinne der Tätigkeit im Labor in dieser Tiefe, wie ihr sie macht und die Kenntnisse über Pilze in dieser Tiefe. Ich meine, sowas Ähnliches gibt es auch bei den Forstwissenschaften, ist gar keine Frage, aber auf jeden Fall ist da eine ganz enge Überlappung zwischen den beiden Disziplinen. Wenn ich dich jetzt vor 10 Jahren getroffen hätte und hätte dich gefragt, was willst du in den 10 Jahren mal machen? Hättest du dich da selber in so einem Job gesehen, wie du ihn jetzt machst?
Nee, überhaupt nicht. Also generell war Biologie, glaube ich, auch damals mit mein schlechtestes Fach. So mit 10 Jahren, da war ich 19, da war ich ja schon durch. Aber ja, grundsätzlich, da war ich ja schon dann im Studium. Also das heißt, ich wusste zumindest, dass ich Richtung Forst gehe. Aber dass ich am Ende in der Phytopathologie, also mit Pflanzenkrankheiten arbeite, das hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht.
Nee,
ich dachte damals eher, dass ich Richtung Forstökonomie oder so in die Richtung gehe.
Und heute bist du im Projekt Buche akut vielleicht derjenige von allen Projektmitarbeitern, der am häufigsten oder am intensivsten auf den Flächen zugange ist. Flächen, also Beständen, die wir ausgewählt haben, mit unterschiedlichem Krankheitsgrad, also Buchenwälder in Mitteldeutschland, die von gesund bis krank abgestuft sozusagen sind und du verbringst da sehr viel Zeit. Du sagst jetzt, auf diesen Flächen fällt ihr Bäume, ihr sammelt Probenmaterial. Was sind die Arbeitsschritte, die euch aktuell umtreiben?
Genau, also das sind 2 Schritte. Der erste Teil ist mehr oder weniger zu schauen, wie sieht das mit der Gesundheit der Bäume auf den Beständen aus. Also wir bonitieren, nennt sich das dann, wir führen da Bonituren durch. Das heißt, wir schauen die Kronen von den Bäumen an, schauen, wie viel Blatt verlieren, also wie sieht der Blattverlust aus, wie sehen generell die Kronen aus, ist da schon trockenreisig, das heißt, sind da schon Äste abgestorben, also geht es viel um Struktur. Wir schauen in diesem Moment wirklich nur die Bäume an, wir schneiden nicht an den Bäumen rum oder irgendwie in die Richtung und versuchen damit zu dokumentieren, wie sich gesunde und kranke Bestände entwickeln. Das ist der eine Teil. Dafür entwickeln wir auch einen eigenen sogenannten Schlüssel, der beruht auf einem anderen Projekt, also auf der WCE nennt sich das, der Waldzustandserhebung. Das ist ein
Das ist die Grundlage für den Waldzustandsbericht in Deutschland.
Richtig? Genau, ja, genau.
Und, also ein Krankheitsbericht für den Wald im ganzen Land, wenn man so
möchte. Genau, bundesweit. Das ist ein 8 Kilometer mal 8 Kilometer Netz, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da wird bundesweit, werden da genauso auch die Bäume angeschaut und geschaut, wie geht es den unterschiedlichen Baumarten. Und am Ende kommt dann eben dieser Bericht raus, den man dann nachlesen kann, wie hat sich das dieses Jahr entwickelt, die unterschiedlichen Bäume, wie gesund sind die oder wie geschädigt sind die. Und der war Vorlage für unseren Schlüssel. Was die Waldzustandserhebung nicht so sehr macht, ist die Ursache zu klären. Also die schauen sich die Kronen an und sagen, okay, die sehen so und so aus, aber gehen nicht auf die Ursache genauer, sagen nicht, warum ist das so oder was könnte dazu geführt haben, dass die jetzt so aussehen.
Das ist ja eine große Nummer, den findet man ja auch in der Tagesschau jedes Jahr, wird darauf Bezug genommen und so. Also das ist schon was die Bevölkerung im Land beschäftigt.
Ja, und gibt es ja auch schon richtig lange, ich glaube seit Mitte der 80er Jahre oder sowas. Also das ist eine richtig lange Zeitreihe, die es da auch gibt. Genau, und deswegen war halt als wir uns überlegt haben, so einen Schlüssel zu entwickeln, war halt direkt der erste Punkt, wir müssen unsere Daten irgendwie vergleichbar halten mit den Ergebnissen der Waldzustandserhebung. Und genau, das bildet sozusagen die Grundlage und worüber wir den dann ergänzen, ist eben die Pathogene. In der WCD, also in der Waldzustandserhebung, gibt es zwar auch Möglichkeiten, diese unterschiedlichen Pathogene zu verschlüsseln, also in Zahlen festzuhalten und die auch zu bestimmen, aber es ist halt nicht irgendwie hinterlegt mit Bildern oder so, wie die eigentlich aussehen. Also der Input, den man da reinbringen kann, ist deutlich geringer als das, was wir jetzt machen wollen. Das heißt, wir versuchen halt einen Katalog zu entwickeln. Wir haben ja bei der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt sehr, sehr lange Zeitreihen an gemeldetem Pflanzenmaterial, was irgendwie geschädigt ist, zu Buche. Das heißt, zum einen haben wir diese Beratungsfälle, wo wir rausfahren und Revierleiter oder Privatwaldbesitzer uns kontaktieren und sagen, was ist mit meinen Buchen los oder warum sehen die so aus, wie die aussehen. Und auf der anderen Seite kriegen wir auch Sachen zugeschickt. Also wir fahren einmal auf die Fläche, wir kriegen Sachen zugeschickt. Und das haben wir für die letzten 20 Jahre, würde ich sagen, dokumentiert. Und jetzt sind wir gerade dabei zu schauen, welche Pathogene kommen eigentlich an der Buche vor und können wir die tatsächlich auch von außen bestimmen. Also wenn wir die finden, in erster Linie Pilze, Insekten ist jetzt nicht unser Fachgebiet oder Käfer, das machen wir jetzt auch im Projekt. Aber der Hauptschwerpunkt sind eben diese Pilze. Und im Moment sind wir gerade dabei, diesen Schlüssel zu erstellen. Das sind jetzt alleine, das wird unterschieden je nach Baumpartie. Also am Stamm kommen ja andere Pilze vor als beispielsweise in der Krone. Und da ist im Moment also sehr, sehr, sehr viele Pilzarten, die vorkommen können, auch gerade mit der Buchenvitalitätsschwäche, also diese Krankheit, die wir gerade dürrebedingt feststellen und die dazu führt, dass es den Buchen so schlecht geht. Und im Moment sind da sehr, sehr viele Pilze drin, weil das ja einfach eine komplexe Erkrankung ist, wo sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Pathogene eine Rolle spielen. In der Lage ist der, glaube ich, noch nicht verarbeitbar. Was wir jetzt versuchen, ist, den eben einzukürzen auf die wichtigsten Pathogene, die sehr häufig vorkommen und die dann entsprechend auch für den Revierleiter wichtig sind oder für den Privatwaldbesitzer, die zu erkennen, weil die auch Holzfäulen verursachen, dementsprechend auch für die Verkehrssicherung wichtig sind.
Also ein Stück weit auch ein Ziel von eurem Teilprojekt in diesem Buch, Akutprojekt, zu sagen, welche Pilze, wir haben in der letzten Folge gelernt, dass diese Pilze eigentlich oft in dem Baum schon schlummern, aber dann irgendwann aktiv werden, wenn der Baum schwach ist. Und ein bisschen Ziel ist eben auch zu sehen, welche von denen sind dann die, die dem Baum sozusagen am Ende das Genick brechen und dass der Förster die vielleicht auch erkennen kann und sagen kann, hier droht akute Gefahr.
Genau, also den Mehrwert, den wir hoffen, gegenüber der WZE zu bringen, ist, die WZE sagt ja, also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber wenn ein Baum...
Die WZE war die Waldzustandserhebung.
Wenn eine Baumkrone ungeschädigt ist, dann geht es dem Baum wahrscheinlich auch gut. Wir merken jetzt, es gibt Pilze, die fangen am Stammanlauf an, also und schädigen entsprechend schon Wurzelbereiche oder den Stammbereich unten. Und das sieht man nicht direkt in der Krone. Das heißt, diese Bäume sterben mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren ab. Also Brandkrustenpilz ist beispielsweise so ein Pilz, den auch die meisten Förster kennen. Wenn der vorkommt, dann ist das übel für den Baum und das siehst du nicht immer direkt in der Krone. Das heißt, wir versuchen auf der einen Seite eben machen wir auch diese Kronenansprachen und versuchen auf unseren Versuchsflächen und versuchen zusätzlich halt noch diese Pilze mit reinzubringen und auch Käfer, wie gesagt, die Käfer schauen wir uns auch an, so gut wir das können, ja.
Das genau. sind ja so der klassische Borkenkäfer, in der Buche nicht wahrscheinlich, oder Doch. Da ist er ganz selten, ne?
Nicht mehr
selten?
Also das sind andere als an der Fichte, das ist nicht der Buchdrucker, sondern der kleine Buchenborkenkäfer, Taphrorhynchus bicolor heißt der. Das ist auch ein Borkenkäfer, wie gesagt, und tatsächlich ein Borkenkäfer, der sehr stark an Relevanz gewinnt. Also man sieht auch in der Literatur, dass immer, wenn es Trockenjahre gibt, also 1976 war zum Beispiel so ein starkes Trockenjahr nach 2003, also 2003 dieses extreme Hitzejahr, dann gehen auch in der Literatur immer die Quellen, also man findet viel mehr Quellen, die sich damit beschäftigen. Das ist einfach ein Standard-Sekundärschädling, also das heißt, er löst nicht primär Schäden aus, also das heißt, er braucht geschwächte Bäume, er befällt nicht gesunde Bäume, aber eben wenn dann Hitze dazu kommt und Trockenheit, die Buchen entsprechend geschwächt sind, dann hat er das Zeug zur Massenvermehrung und kann entsprechend auch sehr, sehr große Schäden verursachen. Und genau, gerade nach 1976, da ist er zum ersten Mal so aufgeploppt. Vorher dachte man, das wäre ein Käfer, der nur im Totholz, also in abgestorbenen Bäumen vorkommt und gar nicht die Kraft hat, lebende Bäume zu befallen. Und das hat sich dann sehr stark gedreht, wo Leute sagen, das ist tatsächlich auch der Käfer, der die größten Schäden verursacht. Ein zweiter Käfer, der häufig vorkommt, ist der Buchenprachtkäfer. Kommt häufig zusammen auch mit einem kleinen Buchenborkenkäfer vor, hat auch ein sehr, sehr ähnliches Befallsschema, also auch immer nach trockenen, heißen Sommern. Und genau, diese beiden kommen häufig zusammen vor.
Das heißt, auch die profitieren wieder davon, dass der Baum schon geschwächt ist durch die Trockenheit und legen dann los, weil er sich nicht mehr richtig wehren kann. Wie muss ich mir das vorstellen, dass ein Baum sich wehrt? Also wie sieht das Immunsystem eines Baumes aus?
Ja, das ist nicht wirklich mit unserem System zu vergleichen. Also er bildet keine Antikörper oder irgendwas in die Richtung. Das Normale ist einfach eine Überwallung. Also der wächst das häufig zu. Also im Nadelholz hat man ja dann eher also noch Harzfluss.
Das Loch, durch das der Käfer
ins Holz kommt. Der wird zugewachsen. Teilweise durch diese Flüssigkeit, wenn der noch genug im Saft steht, werden die auch tatsächlich ertränkt. Also man sieht auch diese gescheiterten...
Im Saft steht heißt, dass er genug Wasser hat.
Genau. Also ja, mehr oder weniger und vereinfacht ausgedrückt. Und genau, wenn man dann tatsächlich auch gesunde Buchen anschneidet, man sieht das teilweise wirklich an der Rinde schon, dass der Käfer drin ist, dann kann es sein, dass man wirklich nur noch ertränkte Käfer findet. Also dieser Befall nicht erfolgreich war, dass sie das versuchen, aber der Baum eben noch zu stark wasserführend ist und dementsprechend sich dadurch auch verteidigen können.
Würdest du sagen, dass bei einem Spaziergang durch diese Bestände oder bei deiner Arbeit, ich meine, du spazierst da nicht, du arbeitest, dass man das richtig fühlen kann, wie es in diesen Wäldern sozusagen mal gut, mal schlecht dasteht? Also, dass du spürst, dass da Unterschiede sind im Sinne der die Struktur, das Klima, also das Mikroklima in diesen Beständen.
Ja klar, das merkst du schon. Also gerade Mikroklima, ich meine, die geschädigten Bestände sind in der Regel die aufgelichteten Bestände. Also das heißt, dieses Mikroklima, dass du dann das kleinflächige Klima, diese kleinen Unterschiede im Bestand, wenn da mal eine Öffnung ist und nicht so viele Bäume stehen, gerade im Hochsommer, das merkst du natürlich sofort. Und das verschlimmert natürlich auch die Lage. Je lichter der Bestand ist, also je weniger Bäume da stehen, umso heißer wird es im Bestand, umso mehr kommen wieder sowohl Käfer als auch die Pilze vor. Also das ist ja auch nicht nur so, dass die Käfer davon profitieren. Die meisten Pilze, die wir da finden, die jetzt im Moment auch als Schädlinge auftreten, sind eben auch Pilze, die bei sehr hohen Temperaturen noch Wachstum zeigen. Also das heißt, das ist auch untypisch, dass die bei über 30 Grad im Labor beispielsweise immer noch rapides Wachstum aufweisen. Das heißt, sowohl Käfer als auch Pilze profitieren davon, wenn der Bestand lichter wird und die Temperatur da drin steigt.
Also Auflichtung, lichter werden, beschreibt die in eurem Bezug die Entnahme durch den Menschen zum Beispiel würde zu Auflichtung führen, aber in dem Falle dieses Projektes geht es darum, dass die alten Bäume, die den Schatten gespendet haben, abgestorben sind, die Kronen von diesen Bäumen durchlässiger werden für Licht oder keine Blätter mehr haben und dann im Bestand innen drin sich die Bedingungen verändern sozusagen und dann förderlich werden für den Befall.
Genau, das ist zumindest die Theorie, also die man auch weitestgehend schon beweisen kann, würde ich sagen. Also grundsätzlich ist das auch nicht über den Menschen. Also dass jede Form von Auflichtung, auch wenn da irgendwelche Pathogene zuschlagen und Bäume zum Absterben kommen, führt das zu einer Auflichtung. Also oder Sturm. Da gibt es ja verschiedene Faktoren. Genau, aber das ist dieser eine Part, dass wir dann Schlüssel für entwickeln und schauen, dass wir die wichtigsten Pathogene da reinbekommen und auch eventuell schon eine Risikoklassifizierung erbringen können. Also das heißt, wenn der Filz vorkommt, was bedeutet das für meinen Baum? Wie aggressiv ist der? Und genau, was bedeutet das eventuell sogar für meinen Bestand, wenn dieser Pilz bei mir schädigend auftritt. Und das zweite ist, wie gesagt, diese Fällung, wo wir dann tatsächlich pro Versuchsfläche einen Baum fällen, der von dem Schädigungsgrad repräsentativ für die Fläche sein soll.
Also ein typisches Individuum von der Fläche.
Genau, innerhalb dieser Versuchsfläche, genau. Und da dann entsprechend Proben nehmen. Und eine unserer Zielstellungen sind die Endophyten, die Frau Langer bestimmt auch schon mal erklärt hat. Also Pilze, die im Gewebe vorhanden sein können, ohne Schäden am Host quasi zu verursachen. Die sind da und wenn die Bedingungen passen, dann kann der plötzlich als pathogen, also schädigend auftreten. Vorher tritt er nicht schädigend auf. Und hier sind das eben Pilze, die mit Trockenheit und Hitze eben schädigend von ihrer endophytischen, also nicht schädigenden Phase in ihre schädigende Phase übergehen können. Und genau, da fällen wir auf jeder Versuchsfläche einen Baum und schauen dann im gesunden Holz bei allen Bäumen an derselben Stelle. Also wir schneiden dann quasi eine Stammscheibe so tief wie möglich, die unterste Stammscheibe, die wir schneiden können, raus. Dann entnehmen wir eine am Kronenansatz, also wo sich die Krone entwickelt. Wir nehmen Triebe und schauen, dann unterscheidet sich da diese Pilzgemeinschaft, diese Endophyten. Also sind in...
Wer schläft da im Baum?
Genau, sind in gesunden Bäumen andere Pilze vorhanden als in geschädigten Bäumen. Und wir sind noch in der Auswertung, aber im Moment sieht das schon so aus, dass die sich stark unterscheiden. Und die ableitende Frage daraus ist, sind diese Pilze, die schädigend auftreten, dann eventuell auf den geschädigten Flächen auch schon in der Verjüngung vorhanden? Also kann es sein,
bei den kleinen
Pflanzen. Genau, bei den jungen Pflanzen, die dann eventuell irgendwann hochwachsen, dann möglicherweise dieselben Probleme haben, wenn diese Pilze da schon vorhanden sind. Also das ist nur eine Theorie, das können wir zu dem Zeitpunkt nicht beweisen. Und das ist auch die Frage, was bedeutet das? Es kann auch sein, dass junge Pflanzen, die früh mit diesen Pathogenen in Verbindung kommen, dann eventuell sogar resistenter sind, wenn sie wachsen. Also wir wissen dann auch nicht, was das bedeutet. Im Moment schauen wir nur, sind in den geschädigten Beständen die Pilze dann auch in der Verjüngung vorhanden oder nicht.
Das zieht sich so ein bisschen durch unsere bisherigen Podcast-Folgen durch, denn im ersten Teil haben wir schon gehört, dass die Verjüngung, also die jungen Pflanzen, die Struktur quasi neu bilden, die oben verloren gegangen ist. Also das oben Verschwindende wird unten wieder gebildet durch die neuen jungen Bäume, die jetzt richtig Gas geben können, weil die alten Bäume weg sind. Also zumindest ein Zustand des Waldes, der noch nicht so fatal zu sein scheint, dass das alles stirbt im Wald. Und dann jetzt bestätigt sozusagen auch durch euch, dass in diese Pflanzen aufkommen. Und die Frage, sind die auch wieder krank und was bedeutet das für die? Sehr spannend. Ich fürchte, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke dir vielmals für den Einblick in eure Forschung und ich denke, wir sehen uns spätestens beim nächsten Projekttreffen.
Vielen Dank. Ja, danke auch.
Das Projekt Bucherakut ist ein Gemeinschaftsprojekt, in dem Forschende aus drei Institutionen eng zusammenarbeiten. Die Universität Göttingen, das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum in Gotha und die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt in Göttingen. Gefördert wird das Projekt über die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, Förderprogramm Wald-Klimafonds mit Mitteln des Landwirtschaftsministeriums und des Umweltministeriums. Förderkennzeichen 2220WK10A bis C1. Dieser Podcast wurde aufgenommen im Dezember 2023. Produziert wurde er von Forst erklärt. Bei Fragen zu diesem Podcast schreiben Sie mir, Dominik Seidel, eine E-Mail an dseidel@gwdg.de.